ARD Sounds.
Das ist eine Momentaufnahme, die Zahlen sind nicht gut.
Ich freue mich natürlich wahnsinnig.
Was wir sehen können, ist, dass diese Stadt einen Wechsel will.
Wir haben uns wirklich gut stabilisiert.
Bis zum 20. September ist noch Zeit.
Aber so viel Zeit nun auch nicht mehr. Die Berliner Parteien reagieren, wen wundert's, ganz unterschiedlich auf die bemerkenswerten Zahlen des jüngsten Berlin-Trends, den der RBB in dieser Woche veröffentlicht hat. Die CDU stürzt ab, die Linke rückt vor auf 1. Wir schauen uns die Umfrage hier genauer an. Und in Brandenburg, da gab es auch beachtliche Zahlen oder besser beachtliche Summen. Ein Geldregen, der über den Beamtinnen und Beamten niedergehen soll. Da spannen wir doch mal kurz den Schirm auf und gucken uns den Regensegen genauer an. Das ist die Spreepolitik diese Woche. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Thorsten Gabriel aus der rbb24 Landespolitikredaktion aus Berlin. Hallo. Fangen wir an mit dem Berlin-Trend. Erstellt wie immer von Infratest DIMAP im Auftrag der rbb24 Abendschau und rbb888. Wirklich spannende Zahlen diesmal, die wir jetzt mal auseinandernehmen wollen. Wir, das sind meine Kollegin Angela Ulrich und mein Kollege Sebastian Schöbel aus der Berliner Landespolitikredaktion des rbb. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi, grüß dich.
Fangen wir mal mit der Sonntagsfrage an. Wer von euch beiden mag denn mal kurz zusammenfassen, was für ein überraschendes Ergebnis da herausgekommen ist?
Also sicherlich die Nachricht dieses Berlin-Trends ist, dass tatsächlich jetzt hier die Linke auf Platz 1 liegt mit 20%. Das gab es zuletzt 2018, dass die Linke die stärkste Kraft war im Berlin-Trend in einer Umfrage. Und das zeigt natürlich schon, dass da eine ganze Menge Potenzial drin ist jetzt in dieser Wahl, dass es wahnsinnig spannend wird. Die liegen alle extrem eng beieinander.
Wir können die Zahlen ruhig nochmal nennen.
Genau, also die Linke kommt auf 20%, danach die Grünen auf 19%, dicht gefolgt von der AfD mit 18%, die CDU mit 17% und die SPD dann doch schon deutlich abgeschlagen bei 13%, FDP und BSW 3% kratzen weiterhin irgendwie an dieser 5%-Hürde, aber kommen halt einfach nicht drüber.
Genau, und dieser Absturz, einerseits, wie Sebastian sagt, die Linke, die es jetzt geschafft hat, ganz knapp vorn zu sein, ausruhen kann die sich sicher nicht, reden wir gleich auch nochmal drüber, aber eben dieser Absturz, nur Platz 4 für die CDU, die im letzten Trend auch knapp, aber immerhin noch vorne war, Platz 1, das ist was, was da schon eingeschlagen hat, wie eine Bombe in dieser Partei. Also man war nicht glücklich mit der Performance von Kai Wegner vorher und ich glaube, jetzt geht da allmählich die Panik um, weil auch wenn das natürlich eng ist, es ist ein Signal. Es ist ein Signal für den Abwärtstrend, der schon die ganze Zeit zu spüren war, plus ungeschicktes Handeln. Und da kann sich die Berliner CDU ganz sicher auch nicht auf den Bundestrend berufen. Friedrich Merz geht es auch nicht gut. Persönliche Werte sind noch schlechter als die von Kai Wegner, aber ausruhen gar nicht. Und ich glaube, da will die CDU jetzt nochmal ganz, ganz, ganz energisch versuchen, das Ruder rumzureißen. Aber ob das noch irgendwie drin ist.
Gehen wir die Parteien mal durch und gehen direkt zur CDU, die ja nun hier so abgestürzt ist. Der regierende Bürgermeister und CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner und seine Reaktion auf den Berlin-Trend.
Ich möchte nicht, dass eine Partei die Regierungsgeschäfte übernimmt, die klar antisemitische Tendenzen haben. Diese Partei darf in dieser Stadt keine Verantwortung bekommen und das werden wir auch deutlich machen.
Na, da meint er die Linke und das ist ja das, worauf sich jetzt Kai Wegner so ein bisschen stürzt, dass er sagt, guck mal, die Ränder, also Linke vorne und AfD ja auch relativ gut, die ist zwar gleich geblieben bei 18%, aber könnte schon auch noch Luft nach oben, selbst in Berlin sein und Kai Wegner sagt jetzt so ein bisschen, guckt mal, wenn ihr so wählt, wie ihr jetzt in dieser Umfrage, wie es den Anschein hat, dann stärkt ihr dermaßen die Ränder hier in der Stadt, also SPD abgestürzt, wir auch im Abwärtstrend, so kann das nicht bleiben, wenn ihr eine gute Politik wollt, guckt wieder mehr auf die Mitte. Das ist so ein bisschen die Aussage, die er jetzt damit tun will.
Und das merkt man auch ganz klar jetzt schon in den letzten Wochen und Monaten eigentlich, dass die CDU ganz stark versucht, eben nicht nur die Linke als ihren Hauptgegner bei dieser Wahl zu identifizieren, sondern auch dieses Narrativ aufzubauen. Das sind in Teilen extremistisch denkende Menschen, die sind antisemitisch, die haben ein Problem mit dem Staat Israel. Immer wieder auch einzelne Demos, die in der Stadt stattfinden, dazu nutzen, um zu sagen, hier, das ist, die werden von den Linken protegiert, um so ein, ja, ich sag mal, so ein Feindbild quasi aufzubauen, zumindest ein politisches, und die Leute davor zu warnen, dass da eben eine Partei möglicherweise die Wahl gewinnen könnte, die ja, politische Ansichten hat, die viele angeblich nicht teilen. Ob das wirklich aufgeht und natürlich auch, ob das stimmt, ist eine ganz andere Frage. Da würde ich auch ein Fragezeichen dran setzen, ob das wirklich verfängt und stimmt.
Zumal es ja meistens tatsächlich am Ende hilfreicher ist, die eigene Kompetenz rauszustellen, als auf andere zu zeigen und zu sagen, die sind so schlimm, wählt uns, damit die anderen nicht kommen. Und da hat eben Kai Wegner das nächste Problem, weil die eigene Beliebtheit, sowohl die des von ihm ja angeführten Senats, als auch von ihm selber, sind beide katastrophal. Zufriedenheit mit dem Senat, auch in unserem Berlin-Trend, nur noch bei 16%, sogar unter CDU-Anhängern, sagt er, nur noch die Hälfte, ja, dass sie zufrieden ist mit dem Senat, und Wegner selbst auch persönlich ziemlich abgestürzt. Also ja, da sollte er vielleicht eher auf sich gucken, als auf andere zu zeigen.
Jetzt kann man auch sagen, der Absturz von Kai Wegner, du hast es schon gesagt, es ist in letzter Zeit nicht gut gelaufen für die CDU und auch für ihn. Und trotzdem auch hier die Frage, spielt ein Bundestrend, der ja auch nicht allzu rosig ist, für die CDU damit rein? Was würdest du sagen, Angela?
Ja, er spielt mit rein, also ein bisschen ja, aber gefühlt gucken wir hier in Berlin sehr wenig, finde ich, obwohl ja die Bundesregierung näher als in jedem anderen Land sitzt bei uns. Gefühlt, ich habe rumgefragt, jetzt auch nochmal für unsere Podcast-Folgen, habe Leute gefragt, was sind eure dringendsten Probleme, wie seht ihr die Politiker, und wir haben das noch nicht erwähnt, ich sage jetzt nur einmal Tennisspiel. Eine einzige Frau hat mir gesagt, na, Wegner ist ja jetzt der berühmteste Tennisspieler der Nation, aber das sei gar nicht so wichtig für sie, sondern dass halt die Probleme, die er mal angekündigt hat, in den Griff kriegen zu wollen, Kriminalität, Verkehr, vor allen Dingen Wohnen, da kommen wir dann auch wieder gleich zur Linken, genau, vor allen Dingen Wohnen, dass das so wenig vorangegangen ist, das nimmt man, glaube ich, Kai Wegner deutlich mehr übel, als jetzt auf Friedrich Merz im Bund zu gucken.
Er galt ja mal als der CDU-interne Gegenspieler oder der Gegenentwurf auch zu Friedrich Merz. Das ist eine Rolle, die hat er weitestgehend abgegeben. Also zuletzt schien zwischen die beiden jetzt kein Blatt mehr zu passen, beziehungsweise die schienen gut miteinander klarzukommen. Er hat diese Distanz einfach auch nicht mehr gesucht. Das war nochmal anders, als es die Schuldenbremse-Diskussion gegeben hat. Inzwischen habe ich nicht mehr das Gefühl, dass Kai Wegner jetzt aus Berlin eher so eine Art Anti-Merz spielen würde, so eine Rolle.
Gehen wir mal weiter. Schauen wir mal auf die Gewinnerin dieser Wahl, auf die Linke. Elif Ereb, die Spitzenkandidatin, hat sich natürlich hoch erfreut gezeigt.
Das zeigt, dass es genau richtig ist, dass wir die Mietenfrage ins Zentrum gerückt haben, weil das ist, was den Berlinerinnen und Berlinern schlaflose Nächte bereitet. Insofern sehe ich das als Unterstützung für diesen Kurs, für eine konsequente Bekämpfung von Mietwucher und illegalen Mieten.
Glaube ich schon, dass sie da auch recht hat. Also das Thema Mieten und Wohnen, das ist ja auch das Ergebnis vom Berlin-Trend, ist wirklich das Nummer-eins-Thema für die Menschen in der Stadt. Und das ist ein Thema, das hat die Linke sehr intensiv beackert in den letzten Jahren. Seit Jahren schon. Und man muss der Partei auch zugutehalten, dass sie da tatsächlich nicht nur, ich sag mal, Populismus betreibt so ein Stück weit, was ja jede Partei macht für ihre Themen. Aber sie machen ja auch konkret etwas. Diese App, mit der, wo man den Mietwucher, ich sag mal, verfolgen kann, zumindest seinen Mietvertrag anmelden kann. Hier, guck mal, schaut da mal drauf. Und dann kommt tatsächlich häufig wohl auch zurück, ja, mit dem Mietvertrag stimmt was nicht, die Miete ist zu hoch. Das kommt, glaube ich, bei den Menschen einfach an.
Eine Kollegin hat mir gerade erzählt, sie hatten ein Problem in ihrem Mietshaus und haben alle Politiker in ihrer, also in ihrem Bezirk angeschrieben, um mal zu hören, könnt ihr uns helfen? Und Antwort gab es nur von der Linken, und da sind zwei Leute vorbeigekommen und haben gesagt, zeigt mir mal euren Vertrag, zeigt mir mal euer Problem. Also es passiert wirklich, dass sie zu den Leuten gehen, und ich glaube, das ist ein Vorteil, wobei ja die Linke am Ende jetzt in letzter Zeit auch noch nicht zeigen musste, dass sie jetzt besser neuen Wohnraum schaffen oder alten bisherigen Wohnraum günstig weiter anbieten kann. Also das kommt ja noch dazu, dass sie das noch nicht beweisen mussten.
Ja, aber das ist eben das eine Thema, was die politischen Lager auch am intensivsten spaltet, wenn die Linke ist auch die einzige Partei, die wirklich ganz knallhart sagt, wir wollen Immobilienkonzerne vergesellschaften. Und solange die Wut in der Stadt auf diese Branche so weiter anwächst, wird das immer ein Gewinnerthema sein.
Und gleichzeitig eben auch das Thema, bei dem andere schon sagen, naja, verspricht sie da nicht ein bisschen viel, weil natürlich, so einfach ist es am Ende des Tages eben nicht. Gehen wir weiter. Die Grünen haben leicht zugelegt um einen Punkt auf 19%. Werner Graf, der Spitzenkandidat, reagierte so.
Was wir sehen können, ist, dass Schwarz-Rot, dass CDU und SPD die Stadt nicht mehr hinter sich haben und dass diese Stadt einen Wechsel will.
Ja, würde ich an seiner Stelle auch so sehen.
Würde man so sehen, richtig. Ich finde bei den Grünen ziemlich erstaunlich, dass die jetzt, wenn auch nur ganz leicht, das sagen wir hier ja auch immer, aber dass die hochgegangen sind. Weil auf der anderen Seite ist und bleibt Werner Graf der unbekannteste aller Spitzenkandidaten. Der hat sogar noch ein bisschen verloren, verglichen mit den letzten Erhebungen. Also es kennt kaum jemand, und auch unter den Grünen kennt kaum jemand Werner Graf, den Spitzenmann. Trotzdem traut man offenbar, wahrscheinlich aber auch, weil die SPD, weil der so wenig zugetraut wird, im Moment den Grünen wieder, dass sie wichtiger werden sollen in der Stadt. Und das Spannende bei den Grünen ist im Zweifel ja auch, dass sie für zwei Koalitionsoptionen offen sein könnten. Also die haben sich ja auch nie komplett der CDU über versperrt und verschlossen. Und natürlich Rot-Grün-Rot, möglicherweise unter linker Führung, da wären die Grünen natürlich auch dabei.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass dieser Ärger auch über den Verkehr in der Stadt, über die Verkehrsprobleme, die wir haben, der bestehende Ärger über den Mangel an Radwegeausbau zum Beispiel in der Stadt, auch das Gezerre in der Koalition über das Anwohnerparken, was ein Menetekel ist, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, die Summen, über die da gesprochen werden. Das wird
20 Euro ja, in zwei Jahren Anwohnerparken, also, nur nochmal erwähnt.
Genau, aber dass sich CDU und SPD auf dieses Thema nicht einigen konnten, was wirklich ein Problem ist, glaube ich. Und die CDU, die dann mit eigenen Ideen, wie zum Beispiel dieser Magnetschwebebahn, immer wieder für Schlagzeilen sorgt, wo sich andere durchaus berechtigt an den Kopf greifen und fragen, ist das jetzt wirklich ein Thema für die Stadt? Ich glaube, das nützt den Grünen auch. Und sollte es bei diesen Umfrageergebnissen bleiben, würde ich zumindest sagen, das sehr darauf hindeuten, dass wahrscheinlich diese Idee von Schwarz-Grün eher in den Hintergrund rückt, wenn die Grünen in Berlin eine Chance sehen, eine eher, ich sag mal, linksgerichtete Regierung mitzugestalten, dann werden die wahrscheinlich diese Option auch ziehen.
Dann die SPD. Ein bisschen abgeschlagen immer noch. Ja. Hier war es nicht Steffen Krach, der Spitzenkandidat, sondern Raad Saleh, der sich vor unserem Mikrofon geäußert hat.
Bis zum 20. September ist noch Zeit. Da wird entschieden. Und ich bin optimistisch, dass am Ende auch die Berlinerinnen und Berliner sich für einen berechenbaren und für einen klaren Kurs entscheiden.
Berechenbarkeit und Klarheit reicht nicht. Raad Saleh, es reicht nicht. Und ich meine, die SPD ist, die findet sich im Moment überhaupt nicht. Die ist ja extra aushäusig hausieren gegangen, quasi hat Steffen Krach aus Hannover hergeholt, früheren Staatssekretär, aber er war eine Weile weg, weil man sich halt in den eigenen Reihen niemanden mehr sah, der das machen kann. Bitte nicht schon wieder Franziska Giffey, war so die interne Losung. Und jetzt stehen sie da mit Steffen Krach. Der ist jung, dynamisch, ja, ist bestimmt auch ein sehr zuvorkommender Mensch, aber er kann nicht zünden in Berlin. Das ist schon spannend.
Und gleichzeitig muss man auch sagen, die SPD hat es jetzt nicht mit einem Koalitionspartner zu tun, der sie wahnsinnig ungerecht behandelt hätte, sondern Kai Wegner hat ja gerade in der Anfangsphase also unglaublich viel getan, um der SPD eine Bühne zu bieten, um auch zu sagen, hier, ihr müsst euch wieder ein bisschen stabilisieren. Fruchtet alles nicht.
Ich glaube, da ist eine große Müdigkeit in der Stadt, auch was die SPD angeht. Und das mag man in Teilen dann auch ungerecht finden. Ich finde auch teilweise, wie die Partei intern miteinander umgeht, auch mit ihrem eigenen Personal, da kratze ich mich schon auch am Kopf und frage mich, wie kann das eigentlich sein, dass man solche Streitigkeiten wie jetzt zum Beispiel im Bezirksverband Mitte, dass das so öffentlich ausgetragen wird, dass dann das Spitzenpersonal oder das Wahlpersonal dann auf öffentlicher Bühne dann auch so vorgeführt wird. Kandidaten werden da ausgetauscht, dass man sich so offen zofft auch. Da scheint die Stimmung einfach richtig im Keller zu sein, teilweise bei der SPD. Und ja, vielleicht ist auch die Partei inzwischen einfach nach all den Jahren Regierungsbeteiligung wirklich müde, abgekämpft, abgegessen.
Ein bisschen auch in der Sinnkrise. Man muss ja mal sagen, seit 1989 ununterbrochen an Regierungen beteiligt.
Und wenn ich den Slogan höre, wieder Berlin ist der Slogan der SPD, wo man sich so fragt, hä? Und Steffen Krach, ich war dabei, als er das vorgestellt und präsentiert hat, sagt halt, oh, ich erinnere mich an diese schöne Zeit früher, als ich hier schon mal war und das wollen wir wieder haben. Und ich denke, nein, wir müssen nach vorne gucken, wir müssen was tun in der Stadt und nicht irgendwelche Reminiszenzen und Nostalgie nach vorne stellen. Okay, das tun sie auch in Slogans, aber
ja. Ich finde bei der SPD
keine neue Idee.
Eine Frage der Betonung, wieder Berlin.
Aber die Kampagne wieder. Ist schon sehr darauf ausgelegt und ich finde, dafür steht dann Steffen Krach inzwischen auch als Kandidat. Sie wollen einfach alles. Berlin soll alles machen. Berlin soll Olympia machen, Expo machen, alles machen. Alles muss möglich sein. Man versucht mit einer Art Überoptimismus zu werben und zu sagen, wir sind hier die große Kraft. Aber auch das verfängt nicht. Ich glaube auch tatsächlich, dass dieses Gezerre und das Gezanke um die Olympia-Bewerbung und die Diskussion rund um die Expo und so weiter, ich glaube auch, dass die Leute das ein Stück weit jetzt auch satt haben.
Die AfD ist mit ihren 18% nicht ganz unzufrieden. Christine Brinker, die Landes- und Fraktionschefin und Spitzenkandidatin der Partei.
Wir haben uns wirklich gut stabilisiert und darüber freue ich mich absolut und halten aber auch unser Ergebnis für ausbaufähig.
Das finde ich ein ganz ausbaufähig, dieses Wort ganz interessant, weil ich glaube, im Grunde, im Herzen waren sie enttäuscht von diesen 18%, die sie jetzt eingefahren haben. Und sie haben ja eben nicht gewonnen. Sie stehen genauso wie beim letzten April-Trend. Und ich war beim Parteitag der Berliner AfD und die waren da wahnsinnig stolz. Die haben das auch sehr professionell gemacht. Also die platzen im Moment vor Überzeugung, dass sie es reißen können. Und Sie sehen ja auch überall rundherum im Osten geht die AfD ziemlich katapultmäßig nach oben. Sie haben sich auch mit diesem Umfragewert verglichen mit dem Ergebnis der Wiederholungswahl von 9,1%. Haben Sie sich verdoppelt? Hätten Sie sich verdoppelt? Ist ja auch für die Berliner AfD ein Riesending. Aber hier eben dann doch nicht so. Und ich glaube deshalb, man sieht immer mehr Leute aus den verschiedensten Ecken, immer mehr Frauen, die sich auch bei Wahlkundgebungen und so weiter sammeln. Also die AfD kann auch in Berlin sich viel mehr ausbreiten inzwischen und auch gefestigt ausbreiten. Aber so die Rakete durch die Decke ist das zumindest nicht.
Bleibt aber immer wieder die Frage, warum? Also wir kennen die AfD, die sehr lautstark in anderen Bundesländern auftritt, auch teilweise mit sehr radikalen Äußerungen. Das haben wir in Berlin hier gar nicht so.
Nee, die ist hier tatsächlich, tritt sie sehr viel gemäßigter auf als zum Beispiel im Nachbarbundesland in Brandenburg. Der Tonfall ist definitiv auch im Parlament nochmal ein anderer, wobei es da immer mal wieder so kleinere Ausreißer gibt, aber nichts, was jetzt für Schlagzeilen sorgen sollte. Ich glaube tatsächlich, Christine Brinker arbeitet sich sehr, ich sag mal, sorgfältig und hartnäckig an diesem Image ab, dass sie versucht, die AfD hier salonfähig zu machen, auch anschlussfähig zu machen, was in Richtung CDU. Da gibt es eine relativ große Disziplin auch in der Fraktion im Abgeordnetenhaus, bis auf einige Ausnahmen, wie gesagt. Aber das scheint tatsächlich zu fruchten. Ich glaube allerdings auch, dass die AfD trotz ihres Zuwachses dann irgendwann auch in Berlin so eine Art Limit erreicht, über das sie nicht hinauskommt. Das muss sie aber auch gar nicht.
Wobei von wegen nicht so radikal. Also sie haben ja jetzt Forderungen, wie zum Beispiel bei Wohnungen auf jeden Fall Deutsche bevorzugen. Ja. Und also es waren in ihrem Wahlprogramm sind schon auch radikalere Forderungen inzwischen drin. Aber gerade mit diesem Wohnthema, wo sie sagen, nein, bitte nicht an Migranten zuerst oder an irgendwelche anderen Leute, sondern die Berliner müssen vorankommen, die müssen zuerst bedacht werden. Ich glaube, damit haben sie Erfolg, damit werden sie gehört. Weil beim Wohnen, was ja das Wichtige Thema ist, da hat nicht nur die Linke eine große Problemlösungskompetenz, sondern es wird auch der AfD zugetraut, dass die da was hinkriegen. Also insofern, manche radikale Forderungen stoßen auf erstaunlich offene Ohren.
Wer welche Probleme lösen kann, gucken wir sofort nochmal drauf. Nur ganz kurz noch, FDP und das Bündnis Sahra Wagenknecht, beide bei 3%. Was lässt sich zu den beiden sagen?
Die bleiben draußen, ja, würde ich jetzt mal sagen. Da gibt es keine Chance. Also da ist auch keine Tendenz zu sehen oder kaum, sagen wir mal vorsichtig. 2 Prozentpunkte sind ja immer die Marge, aber es geht nicht voran.
Ich glaube auch, dass dieses Friedens- und Kriegsthema des BSW in Berlin offenbar einfach nicht so verfängt, auch wenn wir hier viele Demos haben. Und die haben offenbar ganz einfach das Limit erreicht von dem, was sie hier in Berlin an Stimmen bekommen können. Und für die FDP ist es natürlich bitter. Die können sich überhaupt nicht platzieren in irgendeiner Form. Sie machen zwar viel auf Social Media, aber die Forderungen, die sie da aufstellen, die findet man so dann halt auch zum Beispiel bei der CDU. Und klar, warum soll man die FDP wählen, wenn man mit der CDU eine potenzielle Regierungspartei wählen kann?
Spannend fand ich noch die Frage, welcher Partei man dann am meisten zutraut. Ja, der Linken wird beim Wohnen das meiste zugetraut, aber fast ist spannender noch das Kleingedruckte, weil unten zusammengefasst nämlich klar wird, dass 31% nicht wissen, welche Partei die Probleme eigentlich lösen soll.
Ja, und eben davon, von diesen 31 sagen 21, wir trauen es explizit gar keiner Partei zu. Und das ist natürlich für alle eine Klatsche, wenn jeder Dritte schon mal sagt, also euch nicht. Und die Linke liegt da aber ziemlich deutlich bei denen, die sagen, wenn schon, dann trauen wir es zum Beispiel eben der Linken zu. Die haben auch gewaltig aufgeholt, 18% plus 12 Punkte. Und die AfD liegt auf Platz 2 mit 15. Und eben, da ist auch wieder der Wert der CDU ein Debakel. Nur noch Platz 3, 11% minus 16. Also da ist wirklich das Zutrauen, dass die CDU Probleme in Berlin lösen kann, hat sich deutlich mehr als halbiert. Und wie Kai Wegner da noch wieder zeigen will, er schafft's, er kann's. Es sind ja nicht mal mehr 80 Tage bis zur Wahl. Ist schon spannend.
Die Leute trauen ganz offensichtlich den beiden Parteien an den jeweiligen Rändern des politischen Spektrums das meiste zu. Und ich finde, das zeigt ganz klar, dass die Menschen in Berlin bei bestimmten Themen zumindest eine radikale Veränderung fordern.
Also, am 20. September wird gewählt. Und so viel kann man sagen.
So spannend.
Das Rennen ist offen wie selten zuvor. Angela Ulrich, Sebastian Schöbel, danke fürs gemeinsame Schauen auf diese Momentaufnahme.
Ja, danke dir.
Danke. Und damit gehen wir nach Brandenburg, wo es in dieser Woche eine gute Nachricht für alle Beamtinnen und Beamten gab. Sie bekommen deutlich mehr Geld und das teils auch rückwirkend. Wieso, weshalb, warum? Das bespreche ich jetzt mit der Kollegin Amelie Ernst aus unserer Potsdamer Landespolitikredaktion. Hallo Amelie.
Hallo Thorsten.
Ja, zwischen 400 und mehr als 1000 Euro mehr pro Monat, das bekommen Polizeibeamte und Lehrkräfte in Brandenburg in Zukunft. Und das quasi gerichtlich verordnet. Amelie, nimm uns doch mal mit an den Anfang. Warum jetzt dieser Geldregen?
Ja, man könnte sagen, schuld seid ja ihr in Berlin, ne? Es gab dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht, da wurde eben festgestellt im Herbst schon, dass den Beamtinnen und Beamten in Berlin zwischen 2008 und 2020 zu wenig Geld gezahlt wurde. Die Besoldung war also verfassungswidrig und dieses Urteil, das hat eben Signalwirkung, auch für andere Bundesländer, auch für Brandenburg. Ja, und da hatte man sich eigentlich über Jahre immer so orientiert an den Tarifabschlüssen bei den Angestellten, hat gesagt, okay, das passen wir so ungefähr an, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Bundesgericht hat gesagt, nee, also so geht es nicht und das muss jetzt alles neu organisiert werden. Also ein ganz neues System wird da jetzt aufgebaut. Das wird an den Reallöhnen orientiert und nicht mehr an irgendwelchen anderen Tarifabschlüssen oder freihändig. Da sind jetzt die Zahlen von 96 die Grundlage. Da hat man Strich gezogen und jetzt sind sozusagen die Steigerungen bis heute verglichen mit den Reallöhnen nicht groß genug und deswegen jetzt diese Riesennachzahlungen sozusagen und diese Riesenanpassungen.
Das muss man ja vielleicht auch immer dazu sagen. Also wir kennen das für die Angestellten im öffentlichen Dienst oder auch in bestimmten Branchen der Wirtschaft. Da gibt es eben Tarifverhandlungen und da wird sich dann eben darüber verständigt, inwiefern die Löhne und Gehälter steigen. Bei den Beamtinnen und Beamten ist das eben anders. Da ist der Staat und kann relativ freihändig sagen, ja, so einen Tarifabschluss, den übernehmen wir, den nehmen wir nicht.
Genau, und vor allem für welche Gehaltsgruppen, für manche gab es, es gab ja Steigerungen durchaus, ne, aber eben nicht gleichmäßig und vielleicht für bestimmte Besoldungsgruppen mehr, für andere weniger. Und jetzt geht es ja auch diese Abstandsgebote, dass man also nach unten zur Armutsgrenze quasi einen Abstand halten muss, aber eben dann auch, wenn man jetzt sagt, okay, man kann nicht nur sagen, wir nehmen jetzt die unteren Gehaltsgruppen und die kriegen jetzt ein bisschen mehr Geld und die oberen, die haben ja eh schon genug oder so, geht nicht, weil es muss eben auch Abstand geben zwischen diesen ganzen Gehaltsgruppen in den Tabellen und deswegen schiebt sich diese ganze Welle jetzt sozusagen von unten nach oben, auch wenn man vielleicht nur jetzt so gerechtigkeitsmäßig sagen würde, naja, es geht doch um die unteren, ne? Die kriegen jetzt ein bisschen mehr, nee, dann müssen auch die oberen verhältnismäßig mehr kriegen.
Wollte ich gerade sagen, also die Debatte, die ja jetzt entstanden ist oder beziehungsweise vielleicht auch bei manchen das Kopfschütteln,
Beamtinnen, das ist doch nicht gerecht. So,
genau,
ne? Das kann doch wohl nicht sein, die ohnehin, kriegen eh schon alles.
Genau, die ohnehin jetzt gar nicht so schlecht dastehen, nur nochmal was obendrauf kriegen. Jetzt fühlt sich gerade in Zeiten, in denen ja anderswo stark gespart werden muss, irgendwie schwierig an, oder?
Absolut, da läuft natürlich jetzt auch überall die Debatte, auch im Netz kann man das verfolgen, auch bei uns, RB24, unter den Texten laufen die Kommentare genau so natürlich. Ne? Aber man muss eben sagen, das ist ein Gerichtsurteil und man muss es jetzt umsetzen und da kann man mal nicht sagen, ja, die Politik schiebt doch jetzt sich selber da wieder Geld zu, sind doch alle, auch alles Beamtinnen, Beamte sind sie übrigens nicht, aber egal, also zum großen Teil und deswegen kann man das nicht so einfach sagen, aber ja, was man der Politik vorwerfen kann, ist natürlich, dass sie es so lange weggeschoben haben, dieses Thema, ne? Und das hat sich über Jahre, Jahrzehnte angedeutet. Und ich habe den Eindruck, die Finanzministerinnen und Finanzminister haben immer so gedacht, na, wir ducken uns mal weg, wir machen einfach so weiter, ne? Das ist ja auch eine Menge Geld, was dann im Haushalt, Achtung, Achtung, jetzt fehlt es, ne? Aber hätte man natürlich in den letzten Haushalten auch schon immer als Lücke gehabt. Jetzt kommt es halt dicke und diese Diskussion, diese Neiddebatten, die kennt natürlich auch der Brandenburger Finanzminister Daniel. Der Brandenburger Finanzminister Daniel Keller von der SPD.
Und uns ist schon bewusst, dass es hier auch natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung zu klaren Debatten führt. Umso wichtiger ist es, glaube ich, für uns nochmal deutlich zu machen, dass wir hier ein Verfassungsgerichtsurteil umsetzen. Und ich sage es ja auch mit aller Deutlichkeit, wenn wir als Landesregierung anfangen, Urteile vom obersten Gericht eben nicht umzusetzen, finde ich, dann sind wir und laufen selber Gefahr, auch die Demokratie und das System, was wir haben, zu hinterfragen. Ich halte es auch für geboten, den Streit der letzten 20 Jahre mit Staatsdienerinnen und Staatsdienern hier deutlich zu beenden.
Ja, weil man es jetzt muss, ne? Weil das Gericht gesagt hat, so jetzt gibt es ein Urteil, die Leute hatten geklagt und Keller sagt eben auch, man kann nicht sagen, die Beamten, das sind die da hinten, irgendwelche Aliens, das sind über 30.000 Leute in Brandenburg, ne? Plus Familien und so. Natürlich kann man da jetzt Gerechtigkeitsdebatten führen, aber kann man nicht sagen, das sind irgendwelche Leute und die haben das alles jetzt nicht verdient, in Anführungszeichen, weil juristisch ist es jetzt einfach so.
Jetzt hast du die User-Kommentare auf rbb24.de schon erwähnt. Wie sehen denn die Reaktionen im Parlament aus in Potsdam?
Yeah. Naja, also bei SPD, CDU, wir haben ja vier Parteien, also die Regierungsparteien sind natürlich pragmatisch und sagen, naja, müssen wir jetzt halt umsetzen, ist krass für den Haushalt, okay, und die Opposition ist da sehr unzufrieden, also der AfD-Fraktionsgeschäftsführer Dennis Holoch sagt, kann doch nicht sein, dass die Beamten mehr Geld kriegen, quasi egal, was das Gericht sagt, ne? Die Landesregierung müsse so wörtlich diesen Beamtenapparat auf das Nötigste zurechtstutzen und sich auch von verbeamteten Angestellten trennen, gibt ja kein Geld. Bei der BSW-Fraktion ist man ein bisschen zurückhaltender, hat große Fragezeichen bei der Finanzierung. Aber so eine echte Alternative zur Umsetzung des Urteils habe ich da jetzt auch nicht gehört. Ne? Also man muss es jetzt machen. Das ist natürlich, ich glaube, alle sind sich einig, dass es total ärgerlich ist und dass das Geld nicht da ist. Und das Geld muss jetzt halt irgendwo reingeholt werden dafür.
Gleichzeitig muss man sagen, wir reden hier auch sozusagen von zwei verschiedenen Perspektiven. Also einmal geht es in die Zukunft gerichtet darum, dass die Beamtinnen und Beamten künftig mehr Geld bekommen sollen. Und wir reden aber auch darüber, dass diejenigen, die vor Gericht gezogen sind, auch für die zurückliegenden Jahre entschädigt werden müssen.
Genau, die 20.000 Klagen oder Menschen, die da sich rechtzeitig quasi beim Gericht gemeldet haben, die werden wahrscheinlich dann auch noch entsprechend Geld nachgezahlt bekommen. Aber das wird man jetzt nicht für alle machen, die nicht geklagt haben, weil man sich es einfach nicht leisten kann, hat der Finanzminister und auch der Innenminister Jan Redmann von der CDU ganz klar gesagt. Also alle kriegen jetzt nicht rückwirkend, aber zum 01.01.2026 dann schon, wenn das Ganze jetzt so durchs Parlament kommt. Das ist ja noch nicht quasi beschlossen. Das ist jetzt erstmal die Vorlage. Wir gehen davon aus, dass es so kommt. Aber für die vergangenen Jahre kriegen es eben nur die, die geklagt haben.
Und finanzierbar ist das, ohne dass
nicht.
Jetzt schon, ja genau, wollte ich gerade sagen. Also wurde denn schon angedeutet, wo an anderer Stelle möglicherweise gespart werden muss?
Naja, das haben wir in den letzten Monaten ja schon gehört, dass man generell den Personalabbau forcieren will in der Landesverwaltung, in allen möglichen Bereichen, da wo es halt geht. Also nicht bei Polizei, nicht bei Justiz, nicht bei Lehrkräften, da will man ja eben aufstocken. Das ist das eine, dann soll es deutlich weniger Beförderungen geben, die dann natürlich auch weniger Geld kosten, wenn man sie sozusagen nicht so schnell befördert, weniger Beamtung generell. Das ist so das grobe Konzept, aber das wird alles noch nicht reichen, um diese Riesensummen auszugleichen. Also 400 Millionen extra allein für dieses Jahr, über 500 Millionen definitiv fürs nächste Jahr, 600 Millionen, das geht immer weiter nach oben. Es geht ja auch um die Versorgung von Beamten, ne? Dann, wenn die im Ruhestand sind oder nicht mehr im Job. Das ist ein Riesenberg, der sich da auftürmt und da wird man noch weitere Gelder finden müssen im Haushalt bei den Verhandlungen, weil allein durch diesen Personalbereich wird das nicht reichen.
Und gleichzeitig ist es auch so, dass die Beamtinnen und Beamten mehr arbeiten sollen.
Genau, statt 40 Stunden 41 Stunden. Das soll sozusagen auch einen Teil dieses Geldes kompensieren. Und da soll es auch wirklich nur wenige Ausnahmen geben, sagt der Innenminister Jan Redmann von der CDU.
Wenn es darum geht, den Unterricht darstellen zu können, wenn es darum geht, dafür Sorge zu tragen, dass eine Polizei vor Ort überhaupt präsent ist, dann müssen die privaten Belange des Beamten zurückstehen und dann muss auch der Dienstherr die Möglichkeit haben, auf die Ableistung der 41. Stunde zu bestehen.
Also viele Lehrkräfte müssen ja sowieso schon eine Wochenstunde mehr unterrichten seit Februar. Die bekommen jetzt nicht noch eine Stunde obendrauf. Die haben jetzt quasi ihr Plus schon, aber andere wird das betreffen. Und im Wach- und Wechseldienst bei der Polizei will man auch Ausnahmen machen oder bei der Feuerwehr zum Beispiel, wo man also Schichtdienste hat, wo die Belastung eh schon hoch ist. Die gehen nicht automatisch vor 41 Wochenstunden, aber für alle anderen gilt das dann.
Dann war abschließend die Frage, wie sieht die Zeitschiene aus? Also ab wann könnte es das Geld auf den Konten der Beamtinnen und Beamten geben?
Ja, für dieses Jahr könnte das dieses Jahr noch passieren, je nachdem, wie schnell das jetzt durch den Landtag geht. Ansonsten soll das ab März 2027 gelten, das Ganze, und befristet bis 2032. Und dann will man eben nochmal gucken, wie man weiter genau mit diesem Konstrukt umgeht.
Mehr Geld für Brandenburgs Beamtinnen und Beamte. Amelie Ernst aus der Potsdamer Landespolitikredaktion. Vielen Dank für deine Expertise.
Gerne.
Und das war die Spreepolitik für diese Woche. Und für alles, was tagesaktuell geschieht, empfehle ich Ihnen wie immer sehr gern unseren rbb24-Podcast Der Tag in Berlin und Brandenburg. Wochentags, abends immer alles Wichtige aus unserer Region zusammengefasst. Den Podcast Der Tag in Berlin und Brandenburg, den gibt es in der ARD Sounds App. Also dort, wo es auch uns gibt, die Spreepolitik. Großartig. Danke, dass Sie dabei waren, sagt Thorsten Gabriel.